B&B, Burchard und Böttcher. Wir müssen reden.
Hallo, hallo Matthias.
Na, wir haben ausgeschlafen?
Ja, Latenzprobleme. Wir sind gleich mal vorne weg. Nicht, was Sie denken. Falls es jetzt heute ein bisschen wackelt, dann wir waren es nicht.
Es liegt an der Zeitumstellung. Du bist, Dennis, ja aus Dänemark eine Stunde später als ich. Deshalb kommt der Ton jetzt eine halbe Stunde früher hier im Studio an.
Ach so, daran liegt das. Ich bin in einer anderen Zeitzone, auch in Flensburg. Das ist ja auch Dänemark.
Ach so.
Daran liegt das. Das ist nur heute so, oder?
Weil ja, die Leute haben ja alle ihre Uhren noch nicht umgestellt und bis das der Fall ist, gibt es so Latenzprobleme.
Ach so, wenn jemand seine Uhr noch nicht umgestellt hat, dann sieht er uns eh später. Oder früher.
Genau. Oder später, je nachdem.
Wer weiß das schon so genau? Ich weiß nicht, wie spät es ist.
Hatte ich schon erwähnt, dass es da mal eine basisdemokratische Abstimmung in der Freien Republik Europas gab, wo die Menschen entscheiden durften, ob sie das noch wollen?
Mhm. Ich erinnere
mit einer
dunkel, ja.
Europageschwindigkeit von circa 7 Jahren ist es momentan immer noch nicht gelungen, diesen Volkes-Bevölkerungswillen umzusetzen. Ich verurteile das aufs Schärfste.
Ja, es macht uns viel Hoffnung für alles andere, was wir vielleicht mal wollen, wenn das schon mit den Uhren nicht klappt.
Ja.
Haben wir sonst noch was zu besprechen? Nö, eigentlich alles,
eigentlich
alles
nicht.
Gut, oder? Also alles schön. Ich bin begeistert von der Geschwindigkeit und Schlagzahl der Comedians um uns herum. Ich komme aus dem Lachen kaum heraus. Geht das dir auch so? Wenn ich irgendwas finde, wo ich denke, ach ja, da könnte man ja mal sich dazu äußern oder sogar einen Scherz unterbringen, das ist ja 2 Tage später schon wieder verschwunden.
Wobei das mit diesem Manöver in Erding ist schon witzig, oder?
Das war was? Hilf mir.
Da gab es doch irgendwie so ein großes Manöver und da waren Soldaten, die mit Platzpatronen aufeinander geschossen haben oder so irgendwas. Und das hat dann die Bevölkerung gesehen, die wusste davon nichts, hat die Polizei gerufen und die Polizei hat dann auf die Soldaten geschossen.
Aber nicht mit Platzpatronen?
Mit echten Patronen.
Ah, ja, stimmt. Okay.
Also die hätten beinahe den NATO-Bündnisfall ausgerufen, weil sie dachten, Putin hätte diese Polizisten geschickt. Also es war wirklich kurz vor dem Dritten Weltkrieg. Also die Kuba-Krise war ja nichts dagegen.
Ja, führt aber vielleicht dazu, wenn der Russe wirklich einmarschiert, dass wir dann nur mit Platzpatronen schießen. Dann gibt es wenigstens nicht so viele Tote.
Ja, die muss man ja hinterher wegräumen.
Die Platzpatronen oder die Russen?
Die Toten.
Ach so, stimmt.
Ist auch Wobei, mir ist aufgefallen, du sprichst schon wieder so schlecht vom Krieg.
Ja, sollte ich das nicht tun?
Ja, ich weiß nicht. Der Krieg hatte das große Pech, dass er ja von den Nazis für ihre Zwecke missbraucht wurde und deshalb ein relativ schlechtes Image hat. Was ja nicht heißt, dass man den Krieg nicht wieder salonfähig machen könnte.
Ja, wir sind ja dabei, offensichtlich.
Also eben, ist ja eben.
Auch zur Kenntnis genommen, dass wir uns wieder verteidigen müssen gegen Russland.
Ja.
Ich habe das auch gedacht, jawohl, so ist das. Wir erinnern uns.
Also wer hat das gesagt, wir müssen uns wieder verteidigen?
Herr Merz heißt er. Fand ich bemerkenswert insofern, weil ja auch es immer noch Ältere gibt, die sich völlig falsch erinnern. Also, dass man einfach sagt, da kennst du diese Mandela-Effekte oder sowas, ne? So heißt das doch.
Ja.
Dass man sich an Dinge erinnert, die gar nicht waren. Und deshalb hat der Merz ja recht, wenn er an die Wahrheit erinnert.
Das ist nämlich einen völkerrechtswidrigen Überfall der Russen auf Deutschland gab, im Jahr 1938, glaube ich, war das, ne?
Mhm, richtig.
Da mussten wir uns verteidigen und im Zuge dieser Verteidigungshandlungen haben wir die Russen dann zurück in ihr eigenes Land gedrängt, um einen Siegfrieden zu erzielen.
Richtig.
Genau. Der dann dazu führte, dass wir Russland in 2 Hälften aufgeteilt haben. Mhm. Westrussland und Ostrussland, weil das Westrussische Reich dann unter deutscher Kontrolle war und das Ostrussische Reich unter chinesischer, bis dann 1989 die Wiedervereinigung gekommen ist.
Die russische Wiedervereinigung.
Die russische Wiedervereinigung, ja.
Genau. Dank, also weil wir aber auch die russische Westerweiterung waren wir einfach klar gemacht, dass Moskau nicht dichter an unsere Grenze ranrücken darf und unsere Panzer. Also wir erinnern uns, es steht ja eigentlich auch in fast allen neueren Geschichtsbüchern so. Deswegen ist das gut, dass Merz da mal erinnert hat, wie es wirklich war.
Eben.
Und wehe, du lachst.
Aber dieser Merz, sag mal, sollte der nicht zurücktreten?
Gegen wen?
Gegen wen? Von seinem Amt.
Warum? Also.
Ja, weil er hat Stadtbild gesagt.
Ja.
Er hat Töchter gesagt.
Das war das Zigarettenmädchen, oder? Ach nee, wer
war das?
Das Zigarettenmädchen, Luisa.
Wen meinst du denn damit?
Frau Neubauer ist doch das Zigarettenmädchen. Oder wer hat
aus dem Remsmark-Kosmos.
Ja, oder wer hat das gesagt? Er hat Töchter gesagt?
Deswegen er wurde ja gefragt, was er mit Stadtbild meint, weil das ist ja ein bisschen, also was er meinte ist, dass wir, ja, was wir nicht aussprechen, also ist ja klar, was er gemeint hat, das ist ja ganz offensichtlich, was er gemeint hat, aber das darf man ja nicht sagen, und dann hat er ausreichend geantwortet und gesagt, man soll mal seine Töchter fragen, was er mit Stadtbild gemeint hätte, dann wüsste man.
Was?
Ja.
Habe ich verpasst, wirklich. Ja, man soll seine Töchter fragen, was er mit Stadtbild meint. Weißt du das nicht selbst?
Die Töchter von Merz fragen.
Ach so.
Und die eigenen Töchter.
Meine Töchter, was ich mit Stadtbild meine.
Und dann gab es doch diese Demo, wir sind die Töchter.
Mhm. Von den Töchtern von Merz.
Wohl, bitte?
Die Töchter von Merz haben eine Demo gemacht, wir sind die Töchter.
Du willst mich nicht verstehen.
Doch, ich versuche dir zu folgen. Ich versuche dir zu
halt
verstehen.
Dann,
ich habe das verpasst.
Ich meine, wir dürfen das ja nicht aussprechen. Was Merz ja meinte, war, dass im Stadtbild sich die negativen Folgen einer irregulären und irregulären Migration sichtbar niederschlagen.
Mhm.
In Form von Befremdungseindrücken vielleicht und auch Beängstigungseindrücken. Und weil er das selber nicht aussprechen wollte, hat er das delegiert an die Töchter, die sich abends nicht mehr trauen, auf die Vielfaltsdemo zu gehen, weil sie halt befürchten, dass sie in den öffentlichen Verkehrsmitteln möglicherweise zum Objekt der Begierde werden.
Mhm. Quintessenz?
Das heißt Quintessenz, was? Merkel muss zurücktreten.
Nein, Merz. Richtig. Friedrich Merkel muss zurücktreten. Wir werden langsam seriöser, weil er hat Stadtbild gesagt. Stimmt.
Er hat Stadtbild gesagt.
Ja, in den See, oder? Wie heißt das bei Asterix? Er hat Stadtbild gesagt. Was ist mit den anderen? Da muss ich dich fragen. Gut, dann gehen wir mal die Begriffe durch. Herr Bolz ist durchsucht worden wegen einer falschen Äußerung.
Stadtbild erwache, hat er gesagt.
Genau, Schottland erwache, das darf man nicht, weil das ist eine Parole, die volksverhetzend ist. Gebe ich das richtig wieder?
Genau.
Weil sie aus dunkler Zeit, damals aus der Zeit des russischen Überfalls, bei uns hängen geblieben ist. Das ist verboten, Stadtbild auch.
Und daraufhin, um den Bolzfall noch mal ein bisschen in den Blick zu nehmen, müssen wir wirklich dankbar sein, dass es diese viele Meldestellen gibt, dass es da Leute gibt, die dann sowas bemerken, an die Polizei weiterleiten und dann auch entsprechend, glaube ich, sogar das Bundeskriminalamt mit dem Auftrag versehen, das Ganze beweissichernd durch eine Hausdurchsuchung zur Geltung zu bringen, oder?
Ja, das Portal haben die ja nach uns benannt, oder? Hassen gegen Hetze, nee, Hessen gegen Hatze, aber ich hab's vergessen, also irgendwie sowas.
Ja, genau.
Gut, dass es das gibt. Aber es gibt ja noch mehr Begriffe, dann wir würden das nicht so machen, aber ich muss dann die anderen mit dir abklopfen. Also ich habe von meinem Lieblingspolitiker Lars gehört, wir brauchten jetzt Standortpatriotismus. Das ist erlaubt, oder?
Also alles für den Standort.
Ja, das darf man. Ne? Ich weiß nicht genau, wie sich das dann äußert, also was das heißt. Alles für die Heimat wohl nicht, aber für den Standort.
Nein. Das ist ja sozusagen die Nachgeburt des Verfassungspatriotismus von Habermas.
Mhm.
Und das sind ja sozusagen so Wiedergänger und Zombies des Nationalismus so als Attrappe. Also früher gab es ja einen Nationalismus, einen Patriotismus, der sich auf das Vaterland bezogen hat. Da steckt ja Pater drin, Patriotismus, Vaterland.
Mhm.
Der ja Blut- und Bodenassoziationen hatte, die wir in den Zeiten des russischen Überfalls auf Deutschland ja sozusagen aufoktroyiert bekommen haben von den Russen. Das haben wir abgeschüttelt, sind eine erwachsene Republik geworden und sind deshalb jetzt nicht mehr stolz auf unser Vaterland, sondern wir sind stolz auf unser Grundgesetz mit Habermas.
Mhm.
Alles fürs Grundgesetz. Und dann kam halt der Lars, der dann sagte, ja, alles für den Standort.
Okay.
Das heißt, wir verwandeln unser Gemeinwesen in einen Standort.
Gut.
So wie wir nicht mehr vom Volk sprechen, sondern von Bevölkerung, sprechen wir nicht mehr vom Land, sondern vom Standort.
Da müsste ich dann nochmal nachschlagen, nach unserer Aufzeichnung. Ich habe die Quelle nicht, weil von Vaterlandsverrat war jetzt aber auch die Rede. Und zwar aus Regierungskreisen. Ich meine, es war Spahn. Ich gucke nochmal, es wird verlinkt. Also, dass man, wenn man diesen Standort Patriotismus dann nicht mitmacht, dann ist das ja wieder gegen das Vaterland. Den Begriff fand ich dann. Ich bin ja da sensibilisiert, ne? Durch die letzten 4 Jahre. Und,
ja, zu Recht.
Und das, da müssen wir dann nochmal gucken, wenn er das wirklich gesagt hat, ob da nicht auch mal eine Meldung von uns fertig wäre.
Ja, was ich ja bemerkenswert finde, ist, dass das ja alles Wortungetüme sind. Da werden ja durch Attribute der Patriotismus gewissermaßen entnazifiziert und salonfähig gemacht. Mhm. Und zugleich entstehen ja sozusagen Contradictio in adjecto. Das heißt, das Attribut, was ich dem Patriotismus voranstelle, fällt überhaupt in eine ganz andere Kategorie. Also Patriotismus ist eine Kategorie, die aus Verwandtschaftsbeziehungen und Herkunft resultieren. Also das Vaterland ist etwas, in das ich hineingeboren werde, was mir schicksalhaft zustößt, in das ich mich in ein Verhältnis bringe. Wenn ich von der Verfassung spreche, habe ich eine ganz andere Kategorie. Da habe ich die Rechtskategorie eines politischen Rahmens. Das ist keine Herkunftskategorie. Und der Standard ist eine ökonomische Kategorie. Also warum ich das mit Patriotismus verbinden sollte, wüsste ich ehrlich gesagt nicht. Warum soll ich denn mein Geld investieren in einem Land, das den Bach runtergeht, nur aus Gründen des Standortpatriotismus? Ist mir nicht klar.
Ich glaube, weil es mir auch nicht klar ist, am besten nimmst du die Erklärung entgegen per Order Mufti oder wie das heißt, weil das so ist. Das kann man ja auch mal abkürzen. Wir glauben hier schon wieder so in Wörtern rum. Weil unsere
apropos Mufti.
AnführerInnen an Dings. Ja gut, ja, Order Mufti. Mhm. Das war es mit Mufti. Richtig.
Ich habe jetzt ganz viele geile Hygieneartikel für unseren Shop bestellt.
Stark, okay.
Meine ganze Garage ist voll.
Per Mail Order Mufti, meinst du?
Ja.
Okay. Hm. Was gibt's denn außer Stallgewitter?
Scheuermilch.
Ja, jetzt komm ich mit sowas. Rühre nicht in meinen Wunden rum oder wie das
Warum?
Heißt.
Warum? Fandest du es nicht nur gut? Die Menschen haben das Bedürfnis, sich sauber zu machen. Es ist so viel Dreck draußen in der Welt, die wollen es schön sauber haben. Und ich habe ja gedacht, wir erkennen den Trend, bevor er losgeht. Und jetzt fängst du wieder an zu meckern.
Na, ich fange nur deshalb an zu meckern, weil du hast das alles bestellt. Dann hast du irgendwie und hast wieder nicht mitbekommen, dass sich die Rechtslage komplett geändert hat gegen uns.
Was?
Ja, also weil jetzt unsere Produkte sind ja vegan und man darf ja, hast du nicht mitbekommen, man darf ja vegane Produkte nicht mehr mit Namen belegen wie Wurst, Schnitzel oder Milch. Also hast du mit deiner Scheuermilch, die B&B Scheuermilch, 10.000 Flaschen aus Süditalien, die können wir jetzt wegwerfen, weil das ja nicht mehr Scheuermilch heißen darf. Das gehört übrigens auch nicht in den Kühlschrank. Kannst auch die BBWC-Ente à l'Orange, die kannst du auch wegwerfen, weil das ist ja überhaupt keine Ente. Das müssen wir alles umlabeln. Ja.
Hat mir jemand angeredet, der das schon vorher wusste,
ja,
so ein Insider-Info hatte, dass man das nicht mehr machen darf? Ich habe jetzt diese ganzen.
Ja. Wir können auch keine Holzschnitzel mehr verkaufen. Und keine Zahnpasta, weil da ist ja gar kein Hartweizen.
Weil es die bescheuerte Milch nicht mehr ausgeht.
Aber das meine ich mit so Meldungen, die sofort wieder weg sind, weil der wegen der hohen Schlagzahl. Das war, glaube ich, letzte Woche noch ganz lustig. Das ist schon wieder alles überfahren von diesen ganzen irrsinnigen, schnellen Dingen, die passieren.
Apropos.
Zum Nationalstolz, ja. Ach, guck, dann haben wir zwei blöde Eingedanke, ja. Da hast du ja, bist ja wieder deiner Zeit und deinem Gesprächspartner voraus. Und hast das natürlich sofort geschnallt. Ich saß wieder auf der Leitung. Kennst du ja, ne? Wir sind ja unter uns, ich kann es ja zugeben. Als meine Frau mir dann sagte, hier ist der Staatsschutz im Einsatz, weil da sind so ein paar Irre unterwegs, die Deutschlandflaggen hissen, habe ich nur die Achseln gezuckt und gesagt, ja, also am Wochenende hier in Dänemark, ich so, ja, so normal. Du kannst doch nicht einfach auf dänischem Staatsgebiet anfangen, deutsche Flaggen zu hissen. Darf man mit Ausnahmegenehmigung, wenn man eine ganz kleine Flagge nimmt, unter der dänischen, auch nur im Süden von Dänemark, sonst darf man das nicht. Und ich dachte, das ist doch alles normal.
Das war aber, glaube ich, gar nicht in Dänemark, sondern im Sauerland.
Ja, oder? Das ist mir dann auch aufgefallen. Dann war ich wieder stundenlang verwirrt und kognitiv angeschlagen, weil ich das nicht verstanden habe.
Und worum handelt es sich denn bei dem Delikt? Gilt die Deutschlandfahne inzwischen als ein verfassungsfeindliches Symbol oder? Muss man da jetzt vorsichtig sein?
Offenkundig. Also wie gesagt, in so anderen Ländern darf man ja nur die Landesflagge. Sonst kommt sofort der Staatsschutz oder die Polizei. In Deutschland ist es anders, oder? Im Sauerland.
Davon nur die Regenbogenfahne.
Das ist unsere Landesfahne.
Das ist unsere Landesfahne, genau.
Man darf auch HSV in Hamburg, das weiß ich. Aber man darf eben nicht die Fahne eines anderen Landes. Nee, die eigene.
Die eigene. Die eigene nicht. Weiß man denn inzwischen was über die Hintergründe da im Sauerland?
Ich gehe davon aus, dass diese Menschen alle festgenommen und eingesperrt werden.
Ich hoffe,
sie ja auch noch eine kleine. Was Nationalstolz ist, kein Verbrechen, wurde ja auch noch dann so handgeschrieben an irgendeinen Fahnenmast gepinnt. Also da hört der Spaß ja nun wirklich auf.
Wenn sie geschrieben hätten, Standortpatriotismus ist kein Verbrechen, glaube ich, wäre das anders gewesen.
Guck mal, da müssen wir mal Bescheid sagen bei denen. Das dürfen sie schreiben. Und was wäre denn die Standortfahne?
Ich weiß nicht, aber da müssen wir mal einen Designer dran setzen.
Ja, vielleicht sogar die größten deutschen Industriebetriebe, oder?
Ja.
So 51 kleine Logos und Stars
IG Farben.
Ja, muss man auch aufpassen, ne? Wenn diese US-Fahne in Schwarz-Rot-Gold und mit 51 kleinen Firmenlogos. Wäre sehr hübsch. Muss man aufpassen, dass man nicht die falschen Firmen dann in die Stars macht. Wenn du da zum Beispiel VW nimmst, weil die sind ja dieses Jahr weg, dann musst du ja die ganzen Fahnen wieder neu drucken.
Stimmt. Pfizer vielleicht.
Google. Deutsche Firmen,
meinst du? BioNTech. Was?
Ja. Deutsche Firmen.
Sind jetzt keine deutschen Firmen.
Ich glaube, da bleibt demnächst nur noch sowas wie Metzgerei Schnitzel. Da wirst du wohl nicht mehr so viele größere Firmen finden. Aber gut, wen stört das schon? Das sind viel zu ernste Themen, die besprechen wir nicht. Wir sind ja hier nur für den Spaß zuständig, oder?
Ja.
Ja, oder möchtest du mal ernste Themen?
Ich dachte, wir machen noch ein bisschen Bücherwerbung.
Ja, machen wir gleich. Darf ich noch ganz kurz, was wir nie besprechen? Nee, wir kurz mal erwähnen, weil wir es nie besprechen. Wir nehmen mal die Zahlen und werden es auch mal verlinken, also zu unserer Industrieabwanderung, was ich ja für eine gute Idee halte. Du weißt, wir machen das nie und ist auch in Ordnung. Aber zumindest ist ja zu den neuen Plänen von Frau Reiche, da gibt es, glaube ich, diesen 250-Seiten-Bericht, das Energiemonitoring. Finde ich im Ergebnis schon ganz schön, dass man sagt, wir brauchen bis 2035, 70 neue Gaskraftwerke, die wir nicht bauen können, wenn wir nehmen.
Bis wann?
Bis 2035. Das ist unmöglich, das zu machen, und man kann das auch nicht überbrücken mit Batterien und anderen Flexibilitätstechnologien. Fand ich einen guten Hinweis, weil es einfach bedeutet, wir deindustrialisieren und brauchen wir eh weniger Strom. Ich habe ja nichts dagegen.
Eben.
Nur ich finde es wichtig, das müssen wir nicht leisten, aber andere vielleicht dann schon, dass man den, wie hast du das so schön genannt, den klimagemachten Hamburg-Wandel?
Ja.
Oder andersrum, dass die Hamburger und auch die anderen Deutschen, die das per Grundgesetz durchsetzen wollen, dass wir ganz net zero werden, also CO2-frei. Ich verstehe das schon richtig, dass das nicht nur bedeutet, wir heizen nicht mehr mit Öl und Gas und fahren nicht mehr mit Benzin. Denn Net Zero heißt ja auch, wir produzieren kein und verwenden kein Plastik mehr, keinen Dünger und keinen Zement. Also Zementherstellung ist ja eine der größten CO2-Quellen der Welt, der Rest Plastikherstellung. Wie unser gesamter Wohlstand und alles ja an fossilen, ne, an deinem Feuersalamander hängen, den wir jetzt verbrennen dürfen, also an fossilen Brennstoffen. Ich finde es nur gut, wenn man das benennt. Also wenn man nicht jetzt nur sagt, das ist jetzt nur gegen den SUV-Fahrer gerichtet, die Hamburger möchten ohne Plastik, Dünger und Zement auskommen. Haben sie beschlossen. Gute Idee.
Sehr weitreichend, ja. Das treibt ja manchen die Sorgenfalten auf die Stirn oder vielleicht einen Seufzer in die Kehle. Da haben wir aus der Tagesschau erfahren, dass das natürlich einen Beitrag zur Volksgesundheit darstellt, dass also die Regierung besonders niederschmetternde Nachrichten deshalb publiziert, damit wir mehr seufzen, weil Seufzen einfach gesund ist.
Hast du mir ja schon vor der Sendung gesagt, finde ich toll. Das ist also, man macht aus also eine schöne Umwidmung oder Umnutzung von schrecklichen Zuständen. Da gibt es so einen Fitnesspfad auch. Früher gab es trimmlich Pfade im Wald, wo man dann seufzen kann oder eine Seufzerberatung oder
ja.
Hilf uns, sag uns, was ich da
gibt's
tue.
Gibt's alles.
Ja?
Seufzen auf Krankenschein. Wobei, es muss das richtige Seufzen sein. Also nicht so ein sondern mehr so ein
ja, das klingt aber jetzt fast ein bisschen deprimiert. Ist das nicht eher so ein
Nein, es muss schon so ein bisschen
wohliges Seufzen? Ja, ich weiß nicht, ich bin ein Anfänger beim Seufzen, also ich kann eher so fluchen, aber das soll man ja nicht, oder?
Nee, fluchen steigert ja, erhöht den Blutdruck, Seufzen führt zur Entspannung, total gesund.
Mensch, was die alles rauskriegen, toll.
In der Tagesschau, also ich gucke das ja nach wie vor immer noch mit großer, großer Freude, habe auch noch was anderes gelernt, es gibt einen Demokratiemonitor eines Politikwissenschaftlers einer weltbekannten Provinzuni, deren Namen ich momentan vergessen habe. Der hat herausgefunden, dass die Verbreitung von populistischen Ansichten je nach Zugehörigkeit von Parteien sehr schwankt. Was ist eine populistische Ansicht?
Ich wollte gerade fragen, ja, bitte Definition.
Also was zum Beispiel populistisch ist, wenn du glaubst, dass unsere Regierenden gar nicht die letzten Entscheidungsinstanzen sind, sondern zum Beispiel unter dem Einfluss internationaler Organisationen oder Kraftfelder stehen.
Nein, doch, oh, also ja, wirklich.
Ja.
Das gibt's
ja. Also wer so einen Blödsinn vertreibt, ist Populist.
Ja.
Und relativ geschützt vor sowas sind die Grünen-Wähler, da glauben, glaube ich, nur 0,5% an sowas, während die AfD-Wähler zum großen Teil von diesen populistischen Ansichten beseelt sind.
Sicherlich besteht ein Zusammenhang mit Bildung, oder?
Ja, die Doofen sind Populisten, die Klugen sind natürlich gegen sowas gefeit.
Ja, ja.
Also falls jemand an Dummheit leidet, an Beitritt zur grünen Partei, erhebt den IQ um 30 Punkte.
Da ist man ja schon bei 32, ja.
Finde ich auch ein bisschen zynisch, aber wenn man das mal, also sie sagen halt, die Mehrheit der Bevölkerung hat volles Vertrauen in die Demokratie. Wenn man genau reinguckt, so ganz Meinungsfreiheit und so, sind einige dann doch ganz skeptisch eher. Wir natürlich nicht.
Ja, wobei, das wissen wir ja auch, ne? Also ich glaube nur der Statistik, die du selbst gefälscht hast. Ich habe das neulich auch gesehen, wir beide sprachen über die Zahlen, dass so um die 80% meinen, es gibt wohl Leute, die in Deutschland sich nicht trauen, ihre Meinung zu sagen.
Ja.
Da habe ich jetzt wieder ganz andere Zahlen gesehen. Ich glaube auch im Zusammenhang mit diesem, was du mir geschickt hast als Link, also dass Deutschland doch, also dass eigentlich jeder denkt, dass er seine Meinung sagen kann.
Ja.
So, bis auf Herrn Bolz vielleicht, aber alle anderen sehen das, glaube ich.
Ja, das ist ja sowieso so ein renitenter Querulant, der Bolz.
Ja, wie auch
der. Du hast mir gesagt, Herr Todenhöfer hätte auch Probleme mit dem Recht. Das habe ich gar nicht mitgekommen. Wer ist Herr Todenhöfer und warum hat er Probleme mit dem
Herr Todenhöfer,
der Staatsgewalt bekommen?
Es war früher mal so in der CDU ein relativ wichtiges und großes Tier, so zu Zeiten von Herrn Kohl, glaube ich. Sich leider nicht an dem vorbeidrängeln können. Dann ein wahrer Gutmensch, der sich für die Heruntergebettelten auf der ganzen Welt einsetzt und jetzt. Ja, er hat jetzt Bibi beleidigt und Olaf. Also, das hätte er nicht tun sollen. Mit nicht statthaften Vergleichen oder sagen wir es mal so. Deswegen droht jetzt Herrn Todenhöfer ein Prozess wegen Volksverhetzung. Das wäre natürlich. Also, ich denke, dass das die meisten von unseren Depp, also dämlichen ehemaligen Bekannten überhaupt gar nicht mitkriegen, diese ganzen Entwicklungen. Das, was wir hier besprechen, wir gucken zwar manchmal so in die Tagesschau-App, aber und sehen dann zur Freude, also, dass man mit Stoßseufzern gut Fitness machen kann, aber die meisten gucken ja nur in die Tagesschau-App. Die wissen ja gar nicht, was passiert. Ich habe seit Monaten irgendwie, darf ich das mal einmal sagen, dir, ganz persönlich, da ist ein Herr Ballweg verurteilt worden, nach ein paar...
Wer war das nochmal?
Na, das war so, und der hat so ein paar Demos organisiert und damals, als so der Corolla oder wie dieses Auto hieß, so groß hier in Deutschland war. Der Herr Ballweg war ja viele, viele Monate in Untersuchungshaft. Wir wollen das nochmal in Erinnerung rufen, obwohl das hier jeder weiß. Aber wenn ich mit Menschen mit den Depp rede, dann weiß niemand, wer Ballweg ist. Ja, und ich finde das deshalb so beeindruckend und bezeichnend, die Geschichte von Ballweg, weil ich meine, bitte daran erinnern darf, dass am Ende eines Verfahrens, das ja sicherlich Millionen gekostet hat und 50 Verhandlungstage oder 70, und Herrn Ballweg sein Leben genommen hat, also in Form von 8 Monate Haft, und am Ende steht, Herr Ballweg ist jetzt vorbestraft wegen, ich weiß ich gar nicht, versuchter Steuerhinterziehung in Höhe, also er ist bestraft worden wegen 1953, sowas.
1933 war was anderes.
War was anderes, genau.
Das da kann
war,
der Ballweg
sprachen
nichts
wir vorhin
für.
Drüber, genau. 1953, ich will es nochmal ganz kurz hier hineinsprechen, weil es die meisten nicht wissen, also nochmal, sonst auch ganz und weitergeben. Wenn eine Betriebsprüfung vom Finanzamt zu dem Ergebnis kommt, dass der Steuerpflichtige 19,53 Euro nicht richtig gebucht hat, weil ihm irgendwo eine Hundematte von Amazon bestellt mit in die 800 Euro Bürobedarf gerutscht ist und er diese Hundematte nicht rausgebucht hat als Privatentnahme und dazu noch ein Zerstäuber vielleicht für einen feinen Duft aus dem Reformhaus woanders gekauft für die Hundematte. 19,53 Euro führen dazu, dass der Steuerpflichtige eine Strafe zur Bewährung bekommt von 2.000 Euro und als verurteilt gilt. Mhm. Jeder einzelne Deutsche, der jemals eine Steuerprüfung bekommen hat, müsste demnach verurteilt werden. Ich will es nur mal sagen, weil die meisten Deutschen das nicht wissen, außer Steuerberatern vielleicht. In jeder Buchhaltung, in jedem Jahr hat man ein, zwei kleinere Fehler. Es ist nicht Vorsatz. Ich weiß, du bist da irgendwie nicht so, das ist eben mein Lieblingsthema. Ich höre auch gleich auf. Du bist nicht so beschäftigt mit Buchhaltung, ich den ganzen Tag. Und sitze davor und denke nur, Leute, das ist alles nicht euer Ernst und das müsste flächendeckend ein großes Thema sein, bei dem alle Verantwortlichen dafür, dass Ballweg diese Strafe und den Prozess erleiden musste, tatsächlich aus Amt und Würden gekegelt und in den Knast gebracht werden. Denn das ist keine Kleinigkeit. Natürlich wird es gemacht, um uns zu signalisieren, wie bei Herrn Bolz, die Polizei hat ja auch gewarnt, seien Sie nächstes Mal vorsichtiger. Mhm. Dass man sagt, wir können euch auch wegen 19,53 Euro 2 Jahre einsperren. Also seht euch vor. Machen wir ja auch, falls ihr jemand zuhört. Wir machen ja nur Spaß, aber ich nicht immer. Weißt du, worauf ich hinaus wollte eben? Das ist ein Skandal.
Ja.
Nicht nur, weil das der Querdenken-Anführer ist und nicht, weil andere mit Millionen Steuerhinterzogen weiter frei rumlaufen mit Bundesverdienstkreuzen am Hals, sondern weil dies jedem, der ein Gehirn hat, signalisiert, 19,53 Euro, eine Hundematte.
Ich habe das Gefühl, dass das Recht nicht mehr für alle gilt, sondern eher zum Instrument der Bekämpfung politischer Gegner missbraucht wird.
Ja.
Aber bei Buchhaltung würde ich gerne noch einen anderen Aspekt bringen. Wir hatten ja beim letzten Mal ein wenig gejammert bzw. appelliert an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, uns doch ein wenig unter die Arme zu greifen. Da hat es einen sehr, sehr ermutigenden Anfang gegeben. Dafür wollten wir uns herzlich bedanken.
Dankeschön.
Wir haben auch viele tolle Zuschriften bekommen. Ich möchte stellvertretend für alle Heinrich erwähnen, der aus Nürnberg, glaube ich, geschrieben hat und von dem wir uns sehr verstanden gefühlt haben. Vielen, vielen herzlichen Dank. Also wenn es so weitergeht, glaube ich, müssen wir uns um B&B keine Sorgen machen, oder?
Nö, nur die üblichen Sorgen, die wir sowieso haben, aber nicht um B&B. Wir werden sicherlich wahrscheinlich auf einen 2-Wochen-Rhythmus gehen. Das hat einmal zu tun mit unserem Budget, aber auch mit glaube ich, es ist nicht verkehrt. Also sagen wir so, wir machen auf jeden Fall alle 2 Wochen was und dazwischen wahrscheinlich auch.
Ja.
So, ich will es nur nicht jetzt immer permanent versprechen und auch nicht permanent jede Woche machen, weil es ja auch viel ist, ne? was wir hier machen. Ich habe so den Eindruck, wenn wir dann mal in den 2-Wochen-Rhythmus gehen, man hat fast mehr Zeit, sich das mal in 2 Teilen anzugucken, den ganzen Unsinn, aber man hat auch ein bisschen geheilt, was wir machen. Aber ich habe mich auch sehr gefreut, nicht nur über die Zuwendung, vielen Dank, auch über so manche Zuschrift und manches Angebot, dass jemand ja auch nochmal hier was schneiden könnte und da, aber Dankeschön. Technik haben wir in Gestalt von Carsten und Clemens und jetzt Katharina noch dabei, gerade alles, was wir brauchen. So, jetzt kommen deine Themen, jetzt kann ich die Klappe halten. Du hast noch 3 Dinge vergessen in den letzten Wochen und Monaten, die du jetzt ausführlich
Wir wollten ja ein bisschen unsere Zuschauerquote erhöhen noch, das muss ich noch loswerden. Das habe ich beim WDR gelernt. Ich höre jetzt viel im Auto auch WDR, weil man ja B&B nicht als Radio hören kann. Und da muss ich dann diesen WDR hören. Und die sprechen ja ganz viel zu jungen Menschen über Sexualität. Ich dachte mir, was soll dieser ganze Kram? Warum machen die das? Warum muss ein 7-Jähriger wissen, was ein Blowjob ist? Und die haben ja so...
Das hättest du früher machen sollen in der Sendung. Okay, das können wir rausschneiden als Teaser. Mhm. Ja, Clickbait.
Mhm. Und die stellen ja ganz... perverse Neigungen aus und ich habe eine sexuelle Spielart entdeckt, die mir völlig fremd war, die ich aber jetzt verstanden habe und vielleicht auch ein bisschen für mich erobert habe, nämlich die Asexualität. Weißt du, was das ist?
Ja, ich habe das schon mal gehört, ja. Und
das ist ja was ziemlich Perverses, also man ist immer noch ein Tabu, man traut sich ja kaum darüber zu sprechen, das sind ja Menschen, die sind geil darauf, keinen Sex zu haben.
Ach so, so ist das gemeint.
Die macht es total scharf, wenn die keinen Sex haben.
Hm? Hast du das auch vom WDR?
Das habe ich vom WDR.
Ja, ich muss dir ehrlich gestehen, ich habe das Gerücht auch gestreut, meiner Tochter gesagt, beim WDR läuft so eine Sendung, die hat das nicht geglaubt. Ist das wirklich so?
Bitte, ja, das ist, läuft im 1 Live. Das hast du haben jetzt die Woche der Sexualität ausgerufen.
Hm? Das hast du nicht erfunden. Also das ist jetzt
na, ich ja, das, mein, übrigens, mein, das muss ich nochmal sagen, in den Shorts, in den Kommentaren der Shorts, hat jemand gesagt, ich würde alles nur lügen. Hast du den Kommentar gelesen? Das mit der Oma Lutschbirne würde überhaupt nicht stimmen. Natürlich stimmt das mit der Oma Lutschbirne.
Ja, das muss ich auch mal, da kann man einfach mal googeln, dann sieht man das. Ja, so. Das,
ja, so eine Unfall. Also nur weil ich eine Kunstfigur bin, die ab und zu mal ihre Biografie imaginatorisch anreichert, heißt es doch nicht, dass ich lüge.
Nein, und auch die Mondpipeline ist auch nicht gelogen.
Nein.
Höchstens, sagen wir mal, die Realität ein bisschen ausgeschmückt. Und das machen ja alle. Also,
ja, die Realität ist halt noch nicht so weit wie das, was wir sagen. Mann.
Ja, ja. Ich weiß schon. So, wo waren wir beim Sex?
Das bei ist der
ja
Asexualität.
Ja, Sex ist ganz wichtig. Lass uns mal ein bisschen auch Sex in den Titel schreiben. Dann haben wir gleich 5000 Zuschauer mehr.
Genau.
In allen Shorts. Ja, Asexualität, sehr schöne Idee. Hast du mir jetzt erklärt?
Du hattest ja gesagt, man könnte jetzt auch mittels KI einsteigen in die Produktion von erotischem Material. Da könnte man ja so dann sexualfreies Material erzeugen für die Asexuellen, die sich daran aufgeilen, dass es überhaupt nicht um Sex geht.
Das ist natürlich überhaupt die Win-Win-Situation, schlechthin, was du da hast.
Ja.
Ja, aber für die... ich meine, die spaßbereiten Herren wahrscheinlich vor allem machen ja eh nichts anderes und die Jugendlichen als das Gesicht der Erdkundelehrerin auf irgendwelche anderen Frauen zu kleben mit Deepfakes, was man ja nicht mehr darf. Aber die Firma OpenAI, sagt ihr ja vielleicht auch was, hat jetzt beschlossen dieser Tage, dass sie sich jetzt auch dann öffnen für erotischen Content, ich muss mal kurz gucken, wie sie es genannt haben, erotische Kreation, nicht Kreaturen, sondern Kreationen, erotische erotic Creations. Also du kannst demnächst dann auch mit OpenAI Chatbots das die Gespräche
Sexy
führen.
Talk machen.
Sexy Talk, ja, also so Telefon- oder Chat-Sex oder Sexting oder was auch immer. Möglicherweise kann man es dann ja sich auch gleich noch irgendwie in Bild und Ton übersetzen lassen.
Natürlich ein harter Schlag gegen eine Branche, die davon ganz gut lebt.
Mhm. Ja, es gibt dann auch andere Bedenken. Also es wird ja auch hingewiesen auf dass das ja gar nicht so ungefährlich ist, wenn man sich jetzt mit so einem Sex-Chatbot irgendwie einlässt und mit dem dann irgendwie so.
Denkst du, dass man sich ein Virus hängt oder so?
Na, die Antwort von OpenAI fand ich ganz gut, dass die Sprecherin dann gesagt hat, wissen Sie, wie gefährlich das ist, Sex mit Menschen zu haben und Beziehungen anzufangen, das ist ja wohl noch viel schlimmer.
Aber ich finde, wir sollten unsere Kinder vor sowas schon schützen. Ist mal im Ernst.
Vor was, vor Sex?
Nein, vor dem Missbrauch von solchen Materialien und den Gefahren, die im Internet sind.
Ja.
Also ich bin für die digitale ID.
Das wollte ich gerade sagen, weil das natürlich über diesen, da bist du ja ganz der Meinung von OpenAI und Sam Altman. Denn jeder, der diese Dienste nutzen möchte, und welcher 16-Jährige möchte das nicht, muss sich natürlich ausweisen. Also nicht ausweisen im Sinne von, mich nimmt doch kein anderes Land, sondern einfach irgendwie. Ja, Elektro-ID. Ne? Dein Lieblingsthema, es kommen nur Menschen ab 18 rein. Wenn wir weiter OpenAI nutzen wollen, weil da ja auch erotischer Content mit erzeugt werden kann, werden wir uns ausweisen müssen mit unserer E-ID.
Ab jetzt. Wie traurig ist denn das? Also Menschen müssen mit Maschinen kommunizieren, um sich ein Gefühl von menschlicher Nähe und Liebe im Medium der Erotik zu suchen und dabei werden sie noch dazu missbraucht, zur Einführung einer digitalen ID zu dienen. Mhm.
Das ist doch rund, oder?
Welche Tristesse, welche Tristesse.
Fürchterlich.
Also da bin ich als Asexueller ja schon ganz schön
stimuliert durch. Ja, da bist du dir ja selbst genug. In jeder Hinsicht.
Oh Mann. Ich hatte dir noch einen Clip geschickt, das ist vielleicht für die ganz abseitigen Nerds, die kennen noch Metal Gear Solid. Da gab es immer so komische Funkkommunikationen und die haben das neu vertont in Richtung auf die Einführung der digitalen ID und haben, da hat der militärisch-industrielle Komplex in Form eines Commanders gesagt, ja, wir werden selbst dazu führen, dass die Nutzung der künstlichen Intelligenz die Menschen in den Wahnsinn treibt, weil jetzt plötzlich jeder alles faken kann und man den Unterschied zwischen Realität und Fake nicht mehr aufrechterhalten kann. Mhm. Und dadurch wird das Realitätsprinzip und das Identitätsprinzip so massiv in Frage gestellt, dass irgendwann die Leute sagen werden, tut doch mal was dagegen, ihr Mächtigen, führt doch mal die digitale ID ein, damit wir feststellen können, wer was in Umlauf gebracht hat, damit wir sowas wie ein Haftungs- und Verantwortungssystem im Internet auch haben. Mhm. Das heißt, die schaffen ein Problem, damit sie das, was sie uns als Lösung präsentieren, was sie sowieso schon vorhatten, endlich durchsetzen können.
Ja.
Oder?
Ja, absolut schön zusammengefasst und genau das ist dieser Ansatz. Also
die fragen sich, sag mal, hat sich denn noch niemand gefragt, warum wir so eine tolle Militärtechnologie wie die AI oder die KI euch einfach kostenlos zur Verfügung stellen? Wir haben uns das dabei gedacht. Mhm. Fand ich nicht verkehrt. Mhm.
Ja.
Was mir auch nicht so klar war, ist, dass die digitale ID ja dann dazu führt, dass die Nachrichten, die du absonderst, mit deiner Signatur versehen werden und da selbst in ihrer Zirkulation dadurch völlig nachvollziehbar werden über Jahrhunderte und Jahrtausende und auch in der räumlichen Ausdehnung. Also das ist ja, mehr Überwachung geht ja kaum, oder?
Nein, und wir müssen ja unseren nicht vorhandenen Hut ziehen vor den Betreibern dieses Spiels. Oder? Mhm. Finde ich schon.
Machen es gut.
Ja, ihr habt doch jetzt, die ganze Welt wimmelt jetzt nur noch so von Fake News und Bots und was nicht alles und zusammengesetzten Erdkundelehrerinnen auf Jenna Jamesons Körper oder sowas. Also,
Besten Körper?
Ach, weiß ich nicht, irgendwie so alte Sexsternchen. Ich kenne mich doch
aus. Da kenne ich mich nicht aus.
Na, du nun nicht, ich schon, klar, wir kennen doch alles. Um diese Gefahr zu bannen, gerade für die Jugendlichen, müssen wir jetzt alle unsere E-ID haben. Ich finde das wirklich clever, dass man den Leuten nicht sagt, wir nehmen euch euer Geld weg oder sonst was oder wollen alles überwachen, sondern wir schützen euch vor dem selbst geschaffenen Problem. Hm. Ehrlich, kommen wir da noch raus?
Ich weiß es nicht. Ich habe eine Ahnung, wie das enden könnte. Ich habe eine Prognose.
Na, ich richte mich auf.
Nicht gut.
Ich hatte jetzt mit einem längeren Vortrag gerechnet.
Nee.
Das wird der Titel der Sendung. Nicht gut.
Nicht
Ausrufezeichen.
Gut. Wollen wir jetzt Bücherwerbung machen?
Ja, machen wir Bücherwerbung. Das passt ja auch zum Thema Sex.
Ich habe mich für das Buch interessiert.
Hilft es, wenn wir ganz
oft Sex sagen?
Ihr merkt, der Algorithmus das und rankt uns dann höher.
Ich weiß nicht.
Gut,
ja, ich glaube, das nimmt er uns sowieso nicht ab.
Du hast mir einen Roman empfohlen, Martin. Ja. Ich werde ihn neben meinen Kopf halten, diesen. Ich habe ihn noch nicht gelesen, weil ich noch an dem deine andere Romanempfehlung lese. Also dieser Roman, den kannst du dir jetzt mal vorstellen, soll es ja
eine Nation unter Erpressung. Mhm. Die deutsche Übersetzung des Buches von Whitney Webb über Jeffrey, Katja
Epstein.
Ja, Epstein, ein fiktiver Roman.
Schwester von Brian, genau. Das ist ein Roman, oder?
Das ist ein Roman, der handelt von dem Nachkriegsamerika, mhm, und zeigt interessante Verflechtungen auf zwischen Milieus, die im Einzelnen schon nicht besonders sympathisch sind, in ihrer Summe und ihrer Vernetzung und ihrer Synergie eine dramatische Wucht aufbauen. Wir haben es mit Waffenhandel zu tun, mit organisiertem Verbrechen, mit Geheimdiensten, mit der Modelbranche, mit, was haben wir noch, Menschenhandel, ethnisch eingefärbten Clans. Mhm. Was noch? Es gibt ja ganz viele Organisationen, die dann miteinander zusammenwirken, um ein Machtregime zu errichten, das unterhalb der amerikanischen Legalität Politiker in Versuchung führt und dann, ja, wie soll man das sagen, ohne damit es nicht so verschwörungstheoretisch klingt und auch, dass zu viel gespoilert wird. Also die werden gewissermaßen korrumpiert durch Sexualstraftaten und damit Teil eines großen Imperiums, das Macht und Geld konzentriert und eben auch Verbrechen organisiert begeht. Mhm. Also, im Goldenen Blatt waren große Rezensionen zu dem Thema, oder?
Ja, große Literaturbesprechungen.
Weil einer der Figuren ist ja nachempfunden dem Prinz Andrew, dem britischen Thronfolger. Das ist ja der, ist das der kleine Bruder von Charles, ja, ne? Mhm. Mhm.
Ja, aber das ist ja so wie damals der Da Vinci Code von Dan Brown. Wenn ich das richtig verstehe, ist ja Whitney Webb jetzt so eine Nachfolgerin, die es noch auf die Spitze treibt, also die, genau, Fiktion. Denn all diese Bestandteile, die du da jetzt aufgezählt hast, das ist ja nicht, wir wissen ja alle, dass das nicht Realität ist.
Genau.
Also, dass man einfach sagt, klar, du kannst ja alles Mögliche ausdenken, noch die Freimaurer dabei und die Yakuza oder,
stimmt,
was noch, könnte man sich dann noch ausdenken, wahrscheinlich.
Ja, die reden sogar von einer jüdischen Mafia. Da ist halt, hat sich eben ja alles zusammengezogen, weil jüdische Mafia, das ist ja ein Oxymoron.
Ja, oder? Das darf man auch nur in der Literatur, wenn überhaupt, wenn man nicht ernst genommen wird. Oxymoron,
das ist ja,
was war das? Nochmal ein Schimmel? Nee, das war der Pleonasmus, ne?
Das ist die schwarze Milch. Das ist, also Pleonasmus und Oxymoron ist ja eine Tautologie.
Genau, so. Auch so ist auch dieser Roman geschrieben. Man kann dem gut folgen. Nein, ich halte das jetzt nochmal hoch und jetzt sind wir 2 Sekunden etwas ernster. Man kann das wirklich mal sich angucken, wenn man starke Nerven hat. Und es ist, glaube ich, gar kein Roman.
Also ehrlich gesagt, mich hat es ziemlich gegruselt. Ich bin ja schon hart gesotten und habe auch in einige Gullis gerochen und weiß, dass es da stinkt. Und ich weiß auch, dass es in anderen Gullis stinkt. Aber was da stinkt, das stinkt ganz schön. Mhm.
Ja, wir wollen jetzt.
Danke der Herausgeberin dafür, dass sie dieses Buch in der deutschen Übersetzung uns allen zugänglich macht.
Ja, falls die Herausgeberin gerade zuhört, ich habe ja mit ihr telefoniert vor kurzem. Ich glaube, ich lade die mal ein. Kann ich ja hier machen. Nee, mach ich lieber privat. Ich rufe sie mal an und frage sie mal. Es ist wirklich spannend. Also nicht nur das Buch selbst und das, was Ethika, Media und Courage und so jetzt hier aufstellen. Ich finde das wirklich ganz großartig. Wir sollten es auch ein bisschen unterstützen. Also ja, wenn jemand mag.
Es ist ein, und wie gesagt, es ist ein spannender Thriller.
Mhm. Im Stile von Dan Brown. So kann man das ja vielleicht dem Mainstream verkaufen.
Oder so, ja,
den Nachbarn sagen, guck mal hier, so ähnlich wie Illuminati und so, kannst man lesen.
Wir haben ja noch was anderes vergessen, was wir am Anfang machen wollten. Darf ich das noch kurz machen? Wir haben alles, ja, sowas wie,
ich bin jetzt leise,
Kanzlertrauer als Phänomen noch nicht besprochen.
Was?
Kanzlertrauer. Dass man immer sagt, so,
weil du Herrn Scholz nachweinst.
Ich weine Herrn Scholz nach. Ich dachte immer so, Ja, als der Scholz habe ich immer Merkel nachgeweint und als Merkel da war, habe ich dem Kohl nachgeweint und jetzt weine ich ja dem Scholz nach, weil der Merz ja noch schlimmer ist. Das finde ich ein bisschen gemein, das wollte ich ein bisschen anprangern, weil natürlich der Kanzler, der gerade aktuell ist, immer der Schlimmere ist und erst nach seinem Abtritt in den Genuss kommt, die Sympathie einzufahren, die daraus resultiert, dass sein Nachfolger ja noch schlimmer ist. Und deshalb finde ich, sollten wir jetzt dem Merz schon nachtrauen, obwohl er sogar noch im Amt ist.
Ach so, das ist ja ein netter Vorschlag. Das heißt, okay, das heißt, wenn dann Dieter Bohlen Kanzler ist, werden wir Merz nachtrauern.
Genau.
Ah.
Ach, Dieter Bohlen mit der neuen...
Ja, ich weiß es nicht.
Ich dachte, der Lars.
Der Lars Klingbeil.
Die haben jetzt 90% die SPD, oder?
Circa, ja. Aber ich wollte jetzt auch Herrn Bohlen nicht zu nahe treten. Das ist bestimmt gut. Man müsste ja jetzt weiter immer... Es muss immer schlechter werden, oder?
Genau.
Ich hätte ja gesagt, Merz ist der letzte deutsche Kanzler. Wenn er noch 2 Jahre durchhält, schafft er das auch.
Was danach?
Und dann gibt es verschiedene deutsche Kanzler.
Ach so.
In verschiedenen 4 Deutschlands, wie auch immer die dann heißen.
Ich dachte, wir gehen dann in der EU auf und Uschi wird unsere
ja, ganz bestimmt.
Machthaberin.
Mhm. Ja, das klappt bestimmt. Nee, aber was willst du denn damit sagen? Also wir sollen jetzt Herrn Merz direkt absetzen, damit er in besserer Erinnerung bleibt.
Nein, wir sollen ihn schon gut finden, solange er noch Kanzler ist.
Ach so.
Weil ich meine, diese zeitversetzte Trauer, das ist doch auch nichts.
Ja, okay.
Dann, oder?
Ja. Ach, du bist ein guter Mensch. Ich habe dir vor der Sendung oder gestern in unserem herrlichen Vorgespräch gesagt, ich möchte dich gerne nochmal bitten, dass du mir etwas erklärst, was du mir schon mal erklärt hast.
Mhm.
Wir vergessen das doch nochmal, wenn wir vor Menschen sprechen, dass wir das alles schon 100-mal besprochen haben. Ich würde dich trotzdem gerne nochmal bitten, was zum Trainingsraum zu sagen.
Ja.
Ich habe das hier auch im Häuslichen mal so fallen lassen. Und die Empörung oder das Entsetzen war groß. Dir ist das vielleicht sehr selbstverständlich. Ich darf dazu nochmal daran erinnern, dass Bildung durchaus ein Beritt ist, deiner, also ein Feld, auf dem du dich ein bisschen auskennst aus der Geschichte. Du bist sehr bescheiden mit der ganzen Bildungsfrage oder hältst die nur noch für katastrophal. So, genug gelabert. Der Herr Burchardt, Herr Dr. Burchardt ist, wie heißt es? Philosophie der Bildung.
Bildungsphilosoph.
Und es gibt ein paar Entwicklungen, die mich schockieren, dich vielleicht nicht. Stichwort Trainingsraum.
Darf ich ein bisschen ausholen?
Ja, ich bitte darum.
Ich mache gerade eine Lehrveranstaltung zum Thema pädagogischer Räume. Mhm. Und vielleicht hast du auch die Bullerbü-Kinder gelesen.
Mhm. Ja, schon ein bisschen her.
Wenn du dich ja noch erinnerst, gab es da auch eine Schule.
Mhm.
Wie viele Räume hatte die?
Vermutlich einen.
Einen?
Ja.
Und über diesem Raum wohnte die Lehrerin in ihrer kleinen Wohnung und ansonsten gab es halt einen Raum, in dem die jahrgangsgemischten Schüler der ganzen Umgebung saßen und da, glaube ich, eine gute Grundschulzeit verlebt haben.
Mhm.
Wenn du dir heute mal den Raumplan oder das Raumkonzept einer Schule anguckst, hast du tausende von anderen Räumen. Das liegt daran, dass man ganz viele Aufgaben an die Schule herangetragen hat, die sie zu erfüllen hat. Also zum Beispiel soll sie die Kinder davon abhalten, mit ihren Eltern in Kontakt zu kommen, weshalb sie möglichst über den ganzen Tag sich erstrecken soll. Deshalb gibt es diese Ganztagsverraumung.
Mhm.
Ansonsten gibt es ja da auch den Ruheraum. Wenn Kinder sozusagen im Stress zusammenbrechen, dürfen die mal kurz in den Ruheraum. Den gibt es in Grundschulen. Das ist fast so, als würdest du bei einer Stadt sagen, oh, hör mal, in Köln haben die so kleine Sauerstoffzelte, da kannst du ab und zu mal richtig gute Luft atmen. Das heißt, du schaffst eine Entlastung von einer katastrophalen Atmosphäre und lässt dich dann dafür feiern, anstatt dass du mal die tatsächlichen Probleme angehst, dass zum Beispiel die Schule ein bisschen entspannter laufen könnte und die Kinder halt nicht unter den Stressoren zusammenbrechen und im Ruheraum dann Kraft tanken müssen.
Mhm.
Du ahnst, was ich meine.
Mhm.
Und einer dieser neuen Räume, die vor allem in den weiterführenden Schulen jetzt sehr reüssieren, wenn ich das mal so etwas affektiert sagen darf, ist der Trainingsraum. Und ich wusste jetzt gar nicht, was das ist. Trainingsraum, denkt man, aber das sind halt so irgendwie Gewichte und so Fahrräder, auf denen man dann Spinning machen kann. Nein, der Trainingsraum ist eine Disziplinareinrichtung der Schule. Das ist ein Raum, in den die Schüler geschickt werden, wenn sie sich daneben benehmen. Damit wir uns jetzt nicht missverstehen. Ich finde es super, wenn Kinder, die sich daneben benehmen, sanktioniert werden. Finde ich super, ja.
Mhm.
Ich wäre auch bei Prügelstrafe oder in die Ecke stellen oder irgendwie Hose runterziehen und sowas. Also das finde ich alles gut.
Herr Burchardt sagt manchmal Sachen, die er nicht so meint.
Ja, genau. Aber dieser Trainingsraum löst das Problem der Disziplin auf dem Wege der Personalentwicklung. Also es ist halt so, es gibt eine Art Checksystem von Vergehen, die du in Form von Strichen in der Klasse abträgst. Also zum Beispiel, wenn du einmal einen Strich bekommst, kriegst du eine Verwarnung. Beim zweiten Strich kriegst du die zweite Verwarnung und beim dritten Strich muss der Lehrer den Satz sagen, mit deiner weiteren Störung hast du dich dafür entschieden, in den Trainingsraum zu gehen, bitte pack deine Sachen und geh jetzt in den Trainingsraum. Der Schüler sagt dann ja und geht in den Trainingsraum und dort findet er eine Aufsichtsperson vor und einen Zettel, auf dem er einen Vertrag aufsetzt, den er unterschreibt, weshalb er demnächst nicht mehr stören möchte. Das klingt nach einer sehr smarten Strafe im Vergleich zu dem, was ich gerade als Sanktion vorgeschlagen habe. Also da wird niemand gedemütigt, niemand in die Ecke gestellt. Aber es ist natürlich eine etwas komische Konstellation, weil natürlich diese Maßnahme, die da stattfindet, außerhalb des pädagogischen Raumes stattfindet. Es geht also um die Aufrechterhaltung eines störungsfreien Lehrbetriebs und die Störung. Kennst du noch themenzentrierte Interaktion von Ruth Kohn? Sagt dir das was?
Nein.
So ein Kommunikationsprinzip, da hat man gesagt, Störungen haben Vorrang. Also in der Störung zeigt sich etwas. Und die Störung ist kein organisatorisches Problem, sondern sie ist ein pädagogisches Problem. Also wenn ein Kind sich da meldet, kann es sein, zum Beispiel, dass es in der, also wenn es stört, dass es in der Pause misshandelt wurde und deshalb nicht beim Unterricht mitmachen kann. Und dann könnte der Lehrer nicht sagen, ich schicke dich jetzt in den Trainingsraum und du musst einen Vertrag abschließen, in dem du dich selbst disziplinierst, sondern ich frage, was ist denn da los? Mhm. Was liegt denn da vor? Und dann macht dann aus der Störung einen pädagogischen Anlass, der die Klasse insgesamt weiterbringt. Ich meine, nicht jede dieser Störungen hat diese Qualität. Es kann auch sein, dass sich jemand nur wichtig machen will. Dem haue ich dann halt eine rein oder so oder prügel ihn wund. Das kann man auch machen. Mhm. Ich sage ja, das hat noch niemandem geschadet. Mhm. Mhm. Was ich damit meine, wir haben hier eine sehr sterilisierte, kontraktionistische Struktur, so nennt man das, dass man also sozusagen über Vertragspflichten Kinder dann unter Druck setzt. Und wenn dann das Kind diesen Vertrag bricht, gibt es dann wieder Vertragssanktionen. Bis hin, und das habe ich dir ja auch schon angedroht, dass man dann sogar die Eltern anruft.
Ja, ja, mir ist das schon klar, dass du sowas mit mir, du bist ja auch so ein Experte für Bildung. Darf ich mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen? Das gehört doch in einem Bildungs-, Erziehungs-, wie auch immer, Kinder, die ich in die Obhut von anderem gut geschulten Personal gebe, hat doch sowas überhaupt gar nichts verloren. Also was du beschreibst, ist doch, was ist denn das? Das ist Wirtschaft oder,
genau.
Oder Gefängnis oder was ist das für ein,
genau.
Für ein Mechanismus? Das ist auch gar nicht, das ist doch nicht rechtsbindend gültig. Ich meine, du kannst eigentlich sagen, wenn du einmal stürzt, kündige ich dir dein Konto und beim zweiten Mal meine Hausdurchsuchung bei den Kindern. Aber das ist ja, also es gibt drei Verwarnungen, dann lande ich in einem Trainingsraum und muss etwas unterschreiben.
Genau.
Das hat doch
nichts zu tun. Was die Idee des Vertrags völlig konterkariert. Erstens sind diese Kinder schulpflichtig.
Ja.
Das heißt, sie haben gar keine Wahl, zur Schule zu gehen oder nicht. Und zweitens sind sie noch nicht vertragsmündig. Das heißt, man oktroyiert ihnen einen Vertrag, der von ihrer Seite gar nicht aushandelbar ist. Normalerweise kannst du beim Vertrag ja die Vertragsinhalte bestimmen und bevor du unterschreibst. Also es hat sozusagen einen Vertrag mit Pistole am Kopf.
Ja.
Und ist eine maximale Unterwerfung. Das Interessante ist, dass ein Kollege hat das genannt, die Allmacht des Verfahrens. In dem Moment, wo die dritte Störung auftaucht, hat selbst der Lehrer in der Klasse nicht die Möglichkeit, dieses Verfahren zu unterbinden, weil alle Schüler rufen, der muss in den Trainingsraum, der muss in den Trainingsraum. Was ich damit sagen möchte, das klingt nach einer sehr humanen, selbstführungsappellierenden Art, Pädagogik zu gestalten. Und im Grunde ist es eine Form von weißer Folter, würde ich mal fast sagen. Die, wie du vielleicht zu Recht hast, an ein Unternehmen erinnert oder an eine Gefängniskonstellation.
Offen gestanden, mich erinnert sie an die vollständig schreckliche und dystopische Apple- oder Netflix-Serie Severance. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast.
Nein.
Da gibt es diesen Trainingsraum auch. Es ist da findet eine Persönlichkeitsabspaltung statt beim Betreten des Bürogebäudes. Man macht sinnlose Tätigkeiten und wenn man Fehler macht, die man nicht versteht, beim dritten zur Wiederhandlung kommt man in einen Trainingsraum, wo man
das ist doch die Schule, oder nicht?
Unterwerfen muss, und zwar vollständig. Sonst
genau.
Rufen die Eltern an.
Genau.
Also da scheint jemand zu viel Streaming-Serien zu gucken. Aber das ist
was auch ich daran bemerkenswert finde, nochmal um das mit, ich habe jetzt ein bisschen, also ich habe das nicht ernst gemeint mit der Prügelstrafe, das haben hoffentlich unsere Hörer gemerkt. Was ich halt meine ist, es gibt eine Form von missbräuchlicher Autorität, die Menschen entwürdigt und von ihrer Macht viel Gebrauch macht. Aber der Gedanke ist, wenn ich die Autorität nicht mehr bei der Person finde, gegen die ich immer noch rebellieren kann und gegen die ich auch noch einen Einwand vorbringen kann, wenn jemand missbräuchlich mit seiner Autorität umgeht, haben wir sowas wie ein autoritative Prozedur, ein Verfahren, das autoritärer ist, als jede menschliche Autorität sein kann. Und das ist... Ich finde das so schrecklich und so kalt, abgesehen davon, dass damit natürlich wirkliche Disziplinprobleme überhaupt nicht gelöst werden. Also ich meine, da ist eine persönliche Ansprache und ein Lehrer, der jemand mal an der Ehre packt, sicherlich besser als dieses komische Verfahren. Also ich will nicht leugnen, dass die Schule ein Disziplinproblem hat, dass sie das auch lösen muss und dass auch ein störungsfreier Unterricht eine gute Sache ist. Ich glaube nur nicht, dass es auf diesem Wege geht.
Nee, wobei wir uns dann vielleicht nochmal verabreden und dich mal eine Stunde über die Lösungen sprechen lassen. Ich entnehme sogar der Welt, dass man Frau Merkel jetzt kritisiert, weil sie die armen Kinder jahrelang eingesperrt hat und dass wir kein Geld für Schulen haben, dass wir auch nicht ausreichend Fremdsprachen sprechen, um allen Schülern in ihrer Sprache klarzumachen, dass das so nicht geht.
Also, das ist schön formuliert.
Ja. Ich will ja jetzt uns nicht in Gefahr bringen, aber diese besondere Spielart, wie gesagt, gilt dann ja auch nur für Kinder, die das überhaupt verstehen.
Genau.
Die anderen machen einfach weiter, was sie auch vorher gemacht haben oder zünden den Lehrer an. Heißt denn das, ich habe eben aufmerksam zugehört, wenn ich jetzt als Kind oder in diese Situation komme, in diesen Trainingsraum und Verträge unterschreiben muss, kann ich dann auch die Zusammenarbeit kündigen?
Nein.
Doch, bitte. Das lässt sich ja nicht vereinbaren mit einer Schulpflicht.
Wieso? Weil das kannst du denn kündigen?
Ja, ich kann sagen, wenn jetzt hier also so ich Vertragsstrafen, dann kündige ich halt einfach Vertrag den mit
nein,
der
nein,
Schule.
Nein, du bist ja schulpflichtig.
Nein, das muss doch dann auch.
Es gibt keine drin. Keine drin. Das ist etwas Totalitäres. Wobei die Kinder das großartig unterlaufen, wenn die keinen Bock haben und in verschiedenen Klassen sind und in der Pause nicht fertig geworden sind mit ihrem Kartenspiel, dann verabreden die sich im Trainingsraum und sagen, ich störe um 10.45 Uhr, du auch. Und dann kommen die zusammen im Trainingsraum. Das finde ich immer noch das Geile, dass die kindliche Kreativität und Unbeugsamkeit immer noch stärker ist als diese Regime. Aber das ist schon was ziemlich Ekelhaftes. Es gibt ja auch diese Strichsysteme, dass du... Also an der Tafel gibt es halt so eine Uhr, da sind Menschen erstmal alle, also eine Ampel. Mhm. Da bist du erstmal auf Grün gestellt als Kind, solange du dich wohl verhältst. Sagen wir, du wählst jetzt die Grünen, du lässt dich impfen, du demonstrierst gegen Nazis, bist du auf Grün gestellt. Mhm. Wenn du dann möglicherweise eine falsche Äußerung tust, springst du auf Gelb und dann kannst du auf Rot gestellt werden, dann bist du ein rotes Kind und wirst von den anderen auch entsprechend sanktioniert. Das gibt es in Grundschulen. Sehr, sehr erfolgreiches Disziplinierungsmodell.
Dass man jetzt auch noch ein bisschen schlanker und effizienter machen kann, oder? Wenn wir die KI richtig einsetzen,
ja.
Dann kann doch auch mit den geeigneten bunt blinkenden Tafeln über deinem Kopf oder an deinem Tisch über deinen Social Score, das kann man doch direkt alles so regeln. Da
muss
ja keine Lehrer mehr, großartig. Die müssen ja nur noch gucken, wie die Lampen über den Kindern blinken.
Wenn die markiert sind, die Kinder.
Ja, und dann kriegen die Strafen automatisch, inklusive Trainingsraum. Wenn man den zweimal austrickst, dann gibt's halt.
Und wir stülpen das Ganze um und verwandeln die ganze Welt in ein Klassenzimmer?
Mhm. Ja.
Oder ist das nicht genial?
Also nicht mit für KI, die Schule lernen wir, sondern fürs Leben. So, wenn man das dann da schon gelernt hat, dass die KI mich dann entsprechend bestraft, dann haben wir doch gar kein Problem mehr.
Also man kann fast sagen, dass dieses System eine Eingewöhnung in den totalitären Überwachungsstaat mit Social Scoring darstellt. Dass die Kinder das schon gewissermaßen als kleines Treibhaus der Zukunft schon mal als Labor vorweggenommen haben, was uns allen blüht. Und die werden das vermissen. Sie werden danach verlangen, weil sie es einfach schon gewohnt sind.
Ja, aber guck mal, wir beide wissen doch, das kann man ja mit kleinen Mitteln nur noch... Wenn jetzt das Smartphone denen noch Elektroschocks verabreicht oder der eingenähte Chip, dann wäre das doch endgültig gut.
Ja.
Oder? Also wenn jetzt, ob du recht hast oder nicht, zeigt dir gleich das Licht. Wenn du dreimal rot hast, dann weißt du, du kriegst jetzt gleich 220 Volt irgendwie da so mal kurz.
Ja, nur weil die Nazis die Elektroschocks für ihre Zwecke missbraucht haben, muss das
da
ja
nicht schlecht sein. Wieder, genau. All diese Konzepte gehören auf den Prüfstand, Matthias. Ja. Krieg, Elektroschocks, Einzelhaft.
Ja, wenn das Milgram-Experiment 1 gezeigt hat, ist, dass der Elektroschock ja auch unabhängig von totalitären Konstellationen eine sinnvolle, akzeptierte Form der Disziplinierung ist im pädagogischen Raum, oder? Darum ging es doch, oder?
Ja, nur ich finde, wir sollten den menschlichen Faktor ganz rausnehmen. Also bei Milgram war es ja immerhin noch so ein bisschen psychologisierend und
ja, Obrigkeit. Musste das jemand machen?
Ja, um aufzuzeigen, auch so kleinlich dieser Milgram, dass die so an Obrigkeit glauben. Das kannst du doch rausnehmen, den Faktor.
Das ist ja völlig missverstanden worden, auch dieses Milgram-Experiment. Das sah ja so aus, als würde derjenige, der den Schocks da verteilt, irgendwie an Charakterschwäche leiden, aber
beileibe nicht.
Aber beileibe nicht. Wie
da wir hier weitergekommen sind, lass uns das doch losgelöst machen von diesem charakterstarken oder schwachen Menschen, der da auf Knöpfe drücken muss. Das macht dann einfach die KI.
Genau.
Aber wird automatisiert, sodass man auch weiß.
So wie die Drohnen ja selber Tötungsentscheidungen treffen im Rahmen von Terrorismus, können sie auch Disziplinierungsentscheidungen treffen im Rahmen von Demokratiebildung.
Genau. Und das Einzige, was dir als Kind dann bleibt, wenn du dich dreimal zu Unrecht weggeschockt fühlst von deinem Smartphone, ist, dass du bei deiner Lehrerin vielleicht dich mal beschweren kannst, die ganze Schule allein kontrolliert aus dem Stockwerk drüber.
Da bist du sehr altertümlich. Also die Lehrerin selber ist
da.
Keine Kontrollinstanz, sondern sie ist eine Funktion. Sie ist ein Interface des Algorithmus.
Ja.
Das heißt, es ist sowas wie eine berührbare Benutzeroberfläche des harten Gestänges des KI, der regierenden KI.
Ja, ich sehe eine herrliche Zukunft auf uns zukommen.
Das ist so ein bisschen wie, die Lehrerin ist dann wie so ein Callcenter bei Reklamationen.
Ja, genau. Die ist aber leider überhaupt gar nicht zu erreichen.
Hallo, ich bin Fräulein Lindemann, was kann ich für dich tun?
Wenn du Frau Lindemann mal erreichst und es schaffst, deine Bestellnummer durchzugeben, für die du, was du nie bestellt hast, dieses Latenzproblem, das du gar nicht hast.
Dann, ich bin asexuell, ich habe keine Latenzprobleme.
Ja, spätestens wenn Frau Lindemann das dann einsieht, dann ist die Leitung tot, oder? Dann fangen wir wieder von vorne an. Auch das können die Kleinen ja gleich mal in der zweiten Klasse lernen. Ach du, das
ist das nicht heftig? Ist das nicht heftig, wie man an so einem kleinen Phänomen wie diesem Trainingsraum im Grunde den ganzen Niedergang der Welt abzeichnen kann? Und ich wage jetzt mal eine Prognose, ich kann dir sagen, wie es ausgeht.
Na?
Nicht gut. Wirklich
da,
nicht.
Da
wirklich
ist es
nicht
wieder.
Oder?
Naja, das Schöne ist aber, du hast recht, das ist nicht gut. Je weiter dies alles geht, wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht komplett ins digitale Gulag laufen, glaube ich. Aber selbst wenn,
man kann. Wie viele Schritte sind es denn noch bis dahin?
Wenn wir noch zwei zurückgehen, sind wir wieder raus.
Genau.
man kann es ja mal gucken, wie weit man es treiben kann. Entweder sind wir dann alle traurige Zombies, die nicht aus diesem rauskommen. Oder es kommt doch an den Punkt, an dem man das Ganze für ausreichend überspannt hält. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, Matthias. Dass es irgendwann wirklich jedem so wehtut, dass man sagt, nee, jetzt mag ich nicht mehr. Und wo sind denn die anderen, die auch nicht mehr mögen?
Was hast du denn genommen, dass du die Hoffnung verbreitest?
Ja. Ich weiß. Das war ein Stand drauf, Salbei-Pastillen, aber vielleicht war das auch irgendwas anderes, was du da bestellt hast in China irgendwie. Mit der WC-Ente à l'Orange.
Und du meinst, dass das menschlich einfach nicht tot zu kriegen ist, dass es immer noch einen Restbedarf nach Wirklichkeit, nach Menschlichkeit gibt, der diesem perfekten System entrinnen wird?
Ich weiß es nicht. Empfinde das, was die. Du kennst ja meine Fragen, wozu seid ihr eigentlich hier und was macht ihr da eigentlich? Und wenn man sich das nicht fragt, gut, dann kann man da weiter so dann rumtappen in diesem System mit Trainingsräumen und ohne was sagen zu dürfen und sich freuen, wenn die KI einem erlaubt, sich zu äußern und teilzunehmen am Leben. Ich finde das nicht ausreichend.
Nee.
Aber wenn die anderen das machen, sollen sie ja tun. Ich wäre ja dafür, sie alle nach Helgoland zu schicken, so viele sind das gar nicht, und das Ganze neu aufzusetzen. Aber diese Debatte findet ja überhaupt gar nicht statt.
Ja,
vermisse ich auch, ehrlich gesagt. Also da bin ich auch so, dass ich sage, bei den ganzen Uffi-Regten, was wir den ganzen Tag machen, diese Diskussion, wie könnten wir es denn wirklich gut machen, findet nirgendwo statt.
Also weder. Das könnte sogar zusammenhängen, dass die uns mit so einem ganzen Scheiß beschäftigen, damit wir bloß nicht zum Nachdenken kommen, dass wir uns auch nicht erinnern, dass es mal anders ging. Mhm. Oder darüber nachdenken, wie es denn besser sein könnte.
Naja, wenn, dann ist es ja erlaubt, so über rechts und links sich irgendwie zu streiten oder gegenseitig zu töten. Aber sicherlich nicht um vielleicht ein völlig neues Konzept. Das fällt mir schon sehr auf, auch in unseren anderen Kreisen, dass man mal zumindest als Stichwort sagt, warum hängt ihr denn so an der Industrie, dass uns die doch mal rausschmeißen und drüber reden, wie wir das machen können. Und dann vielleicht können wir auch noch Microsoft rausschmeißen. Warum wollen wir denn nicht mal uns aufs Menschliche besinnen und uns fragen, was wir so brauchen und geht das dann? Wenn du sowas ernsthaft diskutieren wollen würdest, wäre es, glaube ich, solange man das unter 10 Leuten macht, okay, aber wenn das eine gesellschaftliche Relevanz plötzlich bekäme, wärst du, glaube ich, sehr schnell weg.
Ganz schnell im Trainingsraum.
Ja, in diesem Trainingsraum, der dann von oben mit einer Betonplatte abgeschlossen wird.
Ja, dann doch lieber auf der Victoria's Secrets Modenschau zusammen mit Katja Epstein.
Ja, hast du es nochmal gesagt. Schön, können wir schreiben auch ganz viel Sex irgendwie hier überall rein jetzt und dann alle Kommentare, bitte auch irgendwas mit Sex, das findet bestimmt YouTube gut.
Ja. Ich habe angespielt auf das Buch über Epstein.
Ja, ich weiß. Ja, soll ich das nochmal hochhalten? Das soll noch alle kaufen.
Bitte noch.
Ach ja, gut. Guck mal, hier liegen ganz viele Bücher neben mir. Soll ich die alle hochhalten?
Halt die mal hoch.
Komm mal. Alle mal hoch. Und es sind nur 3. Guck mal hier, das wollte ich dir empfehlen. Das musst du lesen, wenn du mal richtig schlechte Laune haben möchtest. Ich weiß aber nicht, ob es auf Deutsch erschienen ist. Ja, wenn mir Menschen manchmal sagen, der mit seinem Radikalrealismus, der macht immer so Black Pill, der macht ja schlechte Laune. Also dann müssen wir mal John Gray lesen.
Der neue Leviathan. Also würde ich mir in der deutschen Übersetzung vielleicht...
Die neuen Leviathane.
Ja. Leviathane, so, wovon handelt es? Sag mal ein bisschen was.
Es
geht um, der Leviathan ist eine mythologische Figur, die von Thomas Hobbes als übermächtige Machtinstanz etabliert wird, um den Krieg aller gegen alle zu beenden und die Gewalt auf sich zu konzentrieren. Das ist ein politikwissenschaftlicher Begriff. Worum geht es in dem Buch?
Darum, dass sich die Menschheit exakt 0 weiterentwickelt hat, seit Hobbes seine verrückten, lustigen Ideen vom Leviathan als Lösung tatsächlich entwickelt hat. Also das, und das ist auch der Untertitel, deswegen ist es auch ganz gut. Das sind so ein paar Gedanken nach dem Zeitalter des sogenannten Liberalismus. Deswegen ist Gray so schön, weil er sagt, diese Zeit ist vorbei, ihr habt es noch nicht gemerkt. Das war auch nicht so gemeint. Also die Individualisierung auf die Spitze getrieben mit Vogue und so weiter. War ganz lustig. Wir haben eine völlig andere Zeit. Und die neuen Leviathane sind aber andere als noch gemeiner als das, was Hobbes sich immer ausgedacht hat. Das ist schon ganz spannend. Also nur auch, dass man sagt, eigentlich hat die Menschheit sich nicht nach vorne entwickelt. Sie ist dümmer geworden. Das ist ganz erfreulich, den mal zu lesen. Eine Leseempfehlung. Ich habe noch eine. Guck mal hier. Ich wusste gar nicht. Es ist aber lustig. Das Comedy.
Das Schwarzbuch, die öffentliche Verschwendung vom Bund der SteuerzahlerInnen Deutschland.
Ja. Steht da innen?
Nein, ich habe es ein bisschen gegendert, weil das...
Da steht,
weil Frauen doch auch Steuer zahlen, auch Menschen mit Trans, die zahlen auch Steuer. Menschen mit Gender zahlen Steuer.
Es ist tatsächlich nicht gegendert. Und,
das ist fast ein Grund dafür, das zu kaufen.
Ja, das Lustige ist, also da wir unter uns sind, wie gesagt, es ist Comedy. Ich habe mich auch letztes Jahr schon gefragt und dachte auch, das möchte ich ja mal angucken. Das ist bestimmt, wo kann man denn das kaufen? Und dann habe ich das nicht verstanden auf der Homepage von denen und dann habe ich es gelassen, weil da kein Preis stand. Das kostet gar nichts. Also.
Ist auch was für eine Steuerverschwendung. Sind schon Steuermittel bezahlt?
Genau, also Bund der Steuerzahler. Kann man ja mal suchen, man kann sich das schicken lassen und muss es nicht mal bezahlen. Ist das nicht schön? Da wird
das
also
ist toll.
Die Verschwendung wirklich hervorragend dokumentiert. Man hat viel zu lachen. Ich glaube, es gibt auch irgendwie bei RTL noch eine Umsetzung, sagen die Frauen. wenn Ampeln 40 Meter nebeneinander gebaut werden oder viele Millionen und Milliarden verschwendet werden. Ich habe viel zu lachen. So. Jetzt soll ich auch den Roman so immer hochhalten. Und dann sind wir auch schon raus. Alles lesen.
Ich will das auch haben. Sag mal der Verlegerin, dass sie mir das schicken soll.
Das kannst du selber machen. Ruf die doch einfach an. Nein, ich sag ihr, sie soll dir das schicken. Dann übersetze ich für dich mal John Gray.
Mach mal eben.
Mach ich. Ich frage mal die KI. Ach nee, die darf das ja nicht.
Nächste Woche wird es uns nicht geben, weil ich einen Todesfall in der Familie habe. Ich muss zu einer Beisetzung in Berlin sein und kann deshalb nicht B&B machen, was ich sehr bedauere. Ich werde dich sehr vermissen. Ich werde unsere Zuschauer vermissen, aber ich hoffe auf Verständnis, dass wir das einmal ausfallen lassen müssen jetzt.
Das haben bestimmt alle. Ich überlege noch, ob ich vielleicht irgendwas mache. Wahrscheinlich nicht. Dann sehen wir uns alle in 2 Wochen wieder. Und sollte ich doch irgendwas machen, dann verstecke ich das gut und sage trotzdem Bescheid.
Ja.
Aber wir sehen uns in 2 Wochen wieder und du komm gut hin und zurück. Und wir wollen mal dazu sagen, damit der Trauerfall, den du da begleiten darfst, ist zumindest, hat ein erfülltes Leben, oder?
Ja, nichts Tragisches.
Gut. Gut, dann pass auf dich auf und alle anderen auch. Bleib fröhlich und gesund und am Leben, das ist ja auch wichtig.
Fang du mal damit an.
Was mit am Leben bleiben? Ja. Das nehme ich mir fest vor. Wir sehen uns spätestens in 2 Wochen wieder.
Tschüss, Edin.
Ciao.
Tschüss.